Ich lese aus Lukas Kapitel 7, ab Vers 18. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen: Wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt: Er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, es ist dein Wort, das wir hören wollen, und wir beten: Lass du die Gedanken unseres Herzens wohlgefällig sein und lass du die Worte meines Mundes dich preisen. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Vor gefühlt sehr langer Zeit, noch nicht so lang her, als ich noch studiert habe in Mainz, da haben wir mal als christliche Studentengruppe, ich glaube, vielleicht war der ein oder andere sogar präsent, aber nicht viele von euch, eine Aktion auf dem Campus organisiert. Wir stellten ein kleines Häuschen an einer sehr belaufenen Wegstrecke ab, wo viele Leute vorbeikamen. Und auf dieses kleine Häuschen haben wir eine Sprechblase angebracht, groß, auf der stand: Wo bist du? Und wir haben die vorbeilaufenden Leute eingeladen, wir sind umhergegangen, haben sie eingeladen zu kommen und mit einem Stift auf dieses, ja, mit Zeitungspapier geschmücktes Haus, das wirklich sehr originell aussah, haben wir sie eingeladen, mit einem Stift auf dieses Haus draufzuschreiben, welche Frage sie an Gott haben oder welche Frage sie an Gott hätten, könnten sie ihm so eine Frage stellen. Und es war enorm. Wir haben sehr viel Interesse an dieser Aktion erlebt. Es gab viele Leute, die daran teilgenommen haben. Ich musste gestern noch mal mir ein Bild davon anschauen. Leider habe ich nicht dokumentiert, was all diese Fragen waren, aber die ein oder andere lud ein zum Schmunzeln und sehr viele ernste Fragen. Es war also sehr reges Interesse, und es verwundert auch kaum, dass an so einer Aktion Leute schnell bereit sind, teilzunehmen, denn wenn wir mal darüber nachdenken, haben wir alle viele Fragen. Wir alle haben viele Fragen im Leben. Vielleicht ist es ja so, dass dir heute Morgen eine ganz besondere Frage vielleicht schwer im Magen liegt. Vielleicht beginnt die Frage, die du dir heute oder jetzt im Moment in deinem Leben stellst, mit einem Warum? Warum? Punkt, 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 Fragezeichen. Die Warum-Fragen sind manchmal die schwersten Fragen. Warum zum Beispiel musste dieses und jenes passieren? Und dann gibt es auch die Wie-Fragen. Vielleicht stellst du dir eine Wie-Frage. Wie, Punkt, 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 Fragezeichen. Auch diese Fragen können ganz schön herausfordernd sein und uns quälen. Wie soll ich jemals, zum Beispiel, du kannst dir einfügen, was dir heute Morgen auf der Seele brennt. In der Bibel ist es schön, dass wir auch vielen Fragestellern begegnen. Viele Menschen, die auch große, wichtige, existenzielle, schwere Fragen mit sich rumschleppen. Und heute begegnen wir einem Mann, der eine ganz besonders wichtige Frage stellt. Eine Frage, die eigentlich alle anderen Fragen in den Schatten stellt. Auch deine Fragen. Und das Schöne ist, dass wir nicht nur eine Frage bekommen, sondern wir bekommen auch eine Antwort. Und damit endet das Ganze, was wir in unserem Text heute Morgen sehen werden, noch nicht. Es beginnt mit einer Frage, bekommt darauf eine Antwort. Aber am Ende steht auch wieder eine Frage, die an dich gerichtet ist. Beginnen mit einer Frage, darauf hören wir eine Antwort. Und das Ganze endet mit einer Frage an dich. Wir wollen diesen Text, den wir eben gelesen haben, in dem so vieles drinsteckt, unter drei Punkten uns anschauen. Unser erster Punkt ist, Jesus ist bereit für deine Fragen. Jesus ist bereit für deine Frage. Unser Text, wie ihr gesehen habt, beginnt eben mit einer Frage. Und diese Frage kommt von Johannes dem Täufer. Und er stellt sie Jesus. Er sagt, um es mal in meinen Worten zu sagen, Jesus, bist du es wirklich? Bist du es wirklich? Bist du der Kommende, wie er ihn nennt? Keine Frage, auch wenn es viele Fragen gibt, die uns wichtig sind, aber keine Frage ist letztlich so entscheidend, so lebenswichtig und auch so klärend, wenn wir mal die Antwort darauf bekommen haben, als die Frage danach, wer Jesus ist. Ich habe ja jetzt schon mal angesprochen am Anfang des Gottesdienstes, dass heute die Karwoche beginnt, die Woche vor Ostern, wo wir als Gemeinde den Leiden unseres Herrn Jesus Christus gedenken. Und deswegen ist dieser Text hier passend. Es ist kein Ostertext, aber er ist ja passend. Weil die Evangelien sind sich alle einig, wenn wir sie mal lesen, dass die Dinge, die sich in der letzten Woche Jesu zugetragen haben, dass die ja den Höhepunkt bilden, den Höhepunkt von dem, was Jesus ist, was er getan hat. Die letzte Antwort finden wir erst in dieser letzten Woche, in dieser Karwoche. In seinem Leiden, Sterben und Auferstehen. Also es ist höchste Zeit, dass wir auch diese Frage mit dem im Hintergrund nehmen. Diese Frage, wer ist Jesus? Und dass wir sie zu unserer Frage heute Morgen machen. Für Johannes, der diese Frage zu Jesus trägt, war das keine Angelegenheit von reiner Neugierde. Das ist ganz dagegen, das Gegenteil. Es war keine bloße Neugierde. Es war existenziell, denn er saß wo? Im Gefängnis. Wir haben das letzte Mal von Johannes dem Täufer in Kapitel 3 gelesen. Er sitzt im Gefängnis. Damals hat der König Herodes ihn eingesperrt. Warum? Weil er den König, König Herodes, für seine sexuelle Sünde zurechtgewiesen hatte. Und deswegen saß er im Gefängnis. Und was hatte Johannes der Täufer, als er noch frei war, verkündigt? Er verkündigte Gericht. Er verkündigte Gottes kommendes Gericht und rief die Menschen, die auf ihn hören wollten, zur Umkehr, rief alle zur Umkehr und Buße auf. Er sagte, es kommt ein Größerer als ich. Ich bin nicht der finale Prophet, sondern es kommt ein Größerer als ich. Und dieser Größere, der kommen wird, wird entscheiden über Gericht und über Heil, über Errettung und Verdammnis. Also Johannes lebte in extremer Erwartung, in Spannung. Aber jetzt auf einmal war er eingesperrt. Er hatte diese großartige Botschaft verkündigt und er erwartete Gottes Gericht, aber jetzt auf einmal sitzt er im Gefängnis, schon eine ganze Weile. Und als er im Gefängnis sitzt, nachdem er all das gepredigt hatte mit großer Erwartung, erwächst vielleicht in ihm ein mulmiges Gefühl. Unbehagen und Zweifel. Es ist gut möglich, dass, wie ein Kommentator das sehr schön schreibt, dass Johannes auf seine Ketten schaut im Gefängnis und sich fragt, ob das alles falsch war. Denn jetzt sitzt er schließlich im Gefängnis. Wo ist Gottes Gericht? Wo handelt er? Jetzt sitze ich für meine Botschaft hier im Gefängnis, wie auch andere Propheten schon vor mir. Aber Johannes geht dann den richtigen Schritt. Was macht er? Er bringt sein Anliegen zu Jesus. Hast auch du das mit deinen Fragen getan? Denk nochmal an deine Fragen zurück. Hast auch du deine Frage zu Jesus gebracht? Gott kommt mit all deinen Fragen gut zurecht. Gott kann deine Fragen ertragen. Es ist kein Problem für ihn. Aber das Gute ist, dass du nicht in deinen Fragen stecken bleiben musst. Vielleicht fühlen sich deine Fragen so zäh an, so als würdest du nie wirklich die Möglichkeit kommen, daraus befreit zu werden aus diesen Fragen. Aber das Gute ist, wenn wir unsere Fragen zu Jesus bringen, finden wir einen Weg daraus. Wir bleiben nicht in unseren Fragen stecken. Und Gott liebt es, egal was wir für Fragen zu ihm bringen, Gott liebt es, in seiner Antwort auf unsere Fragen uns zu Jesus zu führen. Jesus ist Gottes beste Antwort, egal auf welche Frage du hast, auf alle eure Fragen. Und hier lässt Jesus dem Johannes seine Antwort übermitteln. Jesus gibt ihm eine Antwort, aber nicht in Form von Information, sondern wie ihr in Vers 21 seht, Jesus heilt, er treibt böse Geister aus und gibt Blinden das Augenlicht. Also er ist mit seinen Wundern beschäftigt, wie wir es in den letzten Abschnitten auch immer wieder gesehen haben. Und dann in Vers 22 sagt er, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Nicht nur Informationen darüber, wer ich bin, so rein theoretisch, sondern schaut auf das, was ich tue. Schaut auf das, was vor euren Augen geschieht. Blinde sehen wieder, sagt er. Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Also Jesus verweist auf seine Wundertaten. Und wir haben ja zum Beispiel letzte Woche schon zwei dieser Wundertaten gesehen. Das heißt, dieser Abschnitt vergangene Woche hat sehr gut zu dem hingeführt, wo wir jetzt sind. Und was schloss Johannes dann? Also als er diese Botschaft bekommen hat, was würde in ihm sich regen? Was wäre seine Reaktion darauf? Was schlussfolgert er, dass Jesus ihm damit sagen will? Ja, wir erkennen das letztlich daran, wenn wir einen Blick in die Propheten im Alten Testament werfen, die über diesen kommenden Gesandten Gottes berichtet haben und den Messias voraussagen. All diese Wunder, die Jesus hier nennt, wir könnten jetzt eine tiefe Studie in Jesaja und anderswo machen und sehen, alles das passt zum Profil des Messias. Alles das ist es, was Gott vorausgesagt hatte, was der Messias tun würde. Und Johannes wusste das natürlich. Denk nur nochmal zurück, um ein Beispiel zu nennen aus der Schriftlesung aus Jesaja vorher. Die gefallene, sündige Welt wird in all diesen Bildern deutlich. Die gefallene, sündige Welt wird erneuert. Sie ist in einem Erneuerungsprozess und dieser Erneuerungsprozess hat begonnen mit Jesus und der Herrschaft Gottes, die durch ihn, das ist das Königreich Gottes, von dem wir immer wieder reden, das Reich Gottes ist Gottes Herrschaftsbereich, der sich ausbreitet. Eine neue Schöpfung bricht an. Und wunderbar ist das alles zusammengepackt in diesem Begriff, von dem wir immer wieder reden. Evangelium. Was bedeutet Evangelium? Gute Botschaft. Gute Botschaft. Und später, wenn wir dann den Aposteln folgen, denen, die Jesus nachfolgten und die in die Welt gehen, nach Norden und Süden und Osten und Westen, was machen sie? Wir sehen es immer wieder. Sie bringen gute Botschaft, das Evangelium. Aber dabei verweisen sie dann vor allem worauf? Nicht nur einfach auf die Heilungswunder Jesu, sondern eben auf dieses finale Wunder in der letzten Woche Jesu Leben. Was sehen wir dort? Sein größtes Wunder ist letztlich die Auferstehung. Und was gibt der Auferstehung besonderen Sinn? Was davor geschehen ist? Sein Tod, sein stellvertretender Tod, sein Leiden für uns und sein Triumph über den Tod. Das ist die gute Botschaft von Karfreitag und Ostersonntag, die wir diese Woche feiern. Also Johannes brauchte Vergewisserung darüber, Jesus, bist du es wirklich? Können wir weitermachen mit unserer Hoffnung auf dich? Können wir weiter davon ausgehen, dass du dieses Reich auch wirklich vollenden wirst. Und Jesus gab ihm diese Vergewisserung. Jesus kann uns vergewissern. Er sagt ihm, ja, Bruder, das Reich Gottes ist wirklich da. Und dennoch, wenn wir weiterlesen, finden wir Johannes, was wird mit ihm letztlich geschehen? Er wird nicht mehr befreit werden, sondern wird hingerichtet werden. Sein Gehorsam gegen Gott bringt ihm letztlich den Tod. Aber, und das ist das Entscheidende, was auch diese Person Johannes nochmal für mich so groß gemacht hat, nicht weil sie einen guten Namen hat, sondern was wir an ihm sehen, die entscheidende Frage, auch wenn Johannes den Täufer sein Leben letztlich geben musste, auch wenn er nicht die ganze Vollendung all dieser Verheißungen erleben durfte, auch wenn er auf grausame Art verendet ist, die Antwort auf seine Frage, die war geklärt. Die Antwort darauf, ob Jesus wirklich der Kommende ist, die war geklärt. Und wenn wir diese Antwort haben, dann denken wir auch über all unsere anderen Fragen neu nach. Diese Antwort war ihm gegeben. Wie steht es mit der Frage, wer Jesus ist in deinem Leben? Wenn ich diese Frage in dein Leben werfe, wer ist Jesus? Dann, was erzeugt es in deinem Herzen? Was geht da in dir vor? Wo stehst du in Bezug auf diese Frage? Wir leben ja heute, Gott sei Dank, auf der anderen Seite von Ostern, auf der anderen Seite des leeren Grabes. Wir schauen nicht auf das kommende Werk Jesu, wir schauen zurück. Und es gibt Fragen, die dennoch in unserem Leben offen bleiben werden. Und es gibt solche, die verenden werden wie Johannes der Täufer. Gott hat uns niemals verheißen, dass es nicht geschehen wird. Aber weil Jesus wirklich lebte, weil er wirklich litt und weil er wirklich starb und auferstand, weil sein Reich, Gottes Reich, damit angebrochen ist, haben wir die wichtigste Antwort, auch wenn andere Fragen noch bleiben werden. Also Jesus ist bereit für unsere Fragen. Jesus war bereit für Johannes' Frage. Er empfängt sie und er kann uns Antworten geben. Und jetzt, wo Johannes nach der Bedeutung Jesu gefragt hatte, redet Jesus, wir sehen im zweiten Punkt, über die Bedeutung des Johannes. Und das führt uns zu unserem zweiten Abschnitt und zu unserem zweiten Punkt. Und darin sehen wir, Jesus zeigt uns mehr über dieses Reich Gottes. Nach dem Gespräch mit den Boten, die Johannes gesandt hatte, stellt Jesus seinen Zuhörern nun drei Fragen. Er fragt sie, warum seid ihr eigentlich zu Johannes dem Täufer überhaupt gegangen? Wir wissen ja, im Kapitel 3 sagen wir, die Leute sind in Scharen zu ihm gekommen, in die Wüste, wo er gepredigt hat. Und Jesus sagt jetzt, denk nochmal drüber nach, warum eigentlich? Was ist die Bedeutung letztlich von diesem Mann gewesen? Erste Frage, ganz rhetorisch, um ein vom Wind hin und her bewegtes Rohr anzuschauen, Vers 24. Also in anderen Worten, seid ihr für nichts in die Wüste gegangen? Seid ihr hingegangen, um was zu sehen, was ihr überall sonst sehen könnt? Nein, natürlich nicht. Zweite Frage, strömtet ihr zu Johannes, um euch etwas völlig jemanden anzuschauen, der sich wie ein König präsentiert? Das sehen wir hier in der zweiten Frage. Ne? Also seid ihr hingegangen, um jemanden zu beobachten, der wie ein wohlhabender Machthaber lebt, in feinen Klamotten eingekleidet? Nein, das ist auch nicht die Antwort, denn wir wissen, Johannes war so gar nicht glamourös. Johannes war eher ein ziemlich zäher Prophet, der hat sich von Heuschrecken ernährt und trat auf in Klamotten wie ein alttestamentlicher Prophet. Und vor allem, was war seine Botschaft? Gericht, ziemlich zäher Typ. Er war etwas extrem, würden wir vielleicht sagen. Also deswegen seid ihr nicht zu Johannes gegangen, um euch das anzuschauen, was man bei den Königen und den Royalen sieht. Also kommt in Vers 26 dann die dritte Frage. Gingt ihr dann zu einem Propheten? War das der Grund? Und Jesus sagt, ja, ihr wart bei Johannes, weil... Was ist ein Prophet? Jemand, der Gottes Worte spricht, der mit Gottes Autorität spricht, der nicht einfach nur sowas erzählt, sondern der in Gottes Namen spricht. Und hier noch ein kleiner Punkt am Rande für uns, worüber vielleicht wir mal nachdenken können. Stell dir mal dieselbe Frage. Warum kommst du hierher? Warum kommst du in den Gottesdienst? Warum nimmst du dir Zeit an einem Sonntag, diesen freien Tag, den wir alle so schätzen in unserem Leben, um etwas Ruhe zu bekommen und neue Kraft? Warum nimmst du dir kostbare Zeit, um in den Gottesdienst zu kommen, um Gottes Wort zu hören? Vielleicht, weil deine Eltern es dir beigebracht haben, das ist gut. Weil es gute Gemeinschaft gibt, auch gut. Weil du dadurch inspirierende Lebensweisheiten für dein Leben mitnehmen kannst. Okay, alles das sind keine schlechten Gründe, in den Gottesdienst zu kommen. Aber wenn wir grundsätzlich verstehen, dass Gott, der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde, in seinem Wort zu uns reden möchte, dann ist das doch ein noch viel, viel wichtigerer Grund. Viel wichtigerer Grund, dass Gott spricht und dass er es auch oft auf unangenehme Weise tut. Wusstest du es, dass Gott manchmal auf sehr unangenehme Weise in unser Leben sprechen möchte? Schaut mal zurück auf Johannes. Seine Predigt war nicht gerade eine Wohlfühlveranstaltung. Okay? Also die Leute sind nicht gerade von ihm weggelaufen, um sich danach besser zu fühlen und sich bestätigt zu wissen, sondern sie sind zu ihm gekommen, um zu hören, wo sie falsch liegen und dass Gott sie auf den richtigen Weg führen kann. Also wenn Gott wirklich spricht, auch wenn es unangenehm ist, dann muss uns das wichtiger sein als all die anderen Gründe, uns dem auszusetzen. Und dann ist es wichtiger, gute Gefühle dabei zu haben. Dann ist es auch okay, ungute Gefühle zu haben. Aber wenn es doch Gott ist, der spricht, dann müssen wir zuhören. Aber Johannes war eben mehr als ein gewöhnlicher Prophet. Und warum? Warum war Johannes so besonders? Es gab schließlich viele Propheten, aber was machte ihn besonders? Wir finden die Antwort in einem Parallelbericht, den ihr jetzt nicht aufschlagen müsst, aber wir finden eine ähnliche oder parallele Erzählung in dem Matthäusevangelium. Und dort sagt Jesus Folgendes: Denn alle Propheten, also im Alten Testament, alle, die gekommen sind und in Gottes Namen geredet haben, und das Gesetz, Bibel im Alten Testament, haben geweissagt, haben vorhergesagt, bis auf Johannes hin. Also bis Johannes geschah der alte Bund. Bis auf Johannes gab es die alten Propheten. Also er steht irgendwie an einem Endpunkt, an einem finalen Punkt. Johannes ist der letzte Prophet, der direkt vor Jesus kommt und sozusagen, immer wieder ein schönes Bild, den Teppich ausrollt vor Jesus. Der wirklich als letzter dasteht. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Und jetzt kommt der letzte Vorläufer und sagt, der König kommt und der Teppich wird ausgerollt und die Lautsprecheransage kommt, macht euch bereit, es ist soweit. Und damit sagt Jesus, also wenn er Johannes diese Bedeutung gibt, sagt er implizit, wisst ihr eigentlich, Leute, in welcher Zeit ihr lebt? Und das sage ich euch heute Morgen. Wisst ihr, in welcher Zeit, in Gottes Kalender, wir leben? In welcher Zeit leben wir? Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes wurde angekündigt und es ist angebrochen. Wir leben jetzt in der Zeit, in der durch Jesus Gottes Machtbereich sich begonnen hat auszubreiten und in dem sich eine neue Schöpfung ja erfüllt und vor unseren Augen entfaltet. Und die Botschaft für dich und heute Morgen ist, verlier dich nicht in dem ganzen Chaos, in dem wir leben. Verlier dich nicht in den ganzen Ansagen, die du ständig hörst darüber, in welchen Panik- und besorgniserregenden Zeiten wir leben. Wir bekommen diese Nachrichten ständig. All die Unruhe und all die furchtsamen Erwartungen, die auch damit kommen. Wir sind es alles schon so gewohnt. Vor allem dieser Tage scheint es uns. Aber der Ankerpunkt der Weltgeschichte befindet sich nicht hier und heute. Der Ankerpunkt der Weltgeschichte befindet sich vor 2000 Jahren. Der Ankerpunkt, an dem die entscheidende Wende kam. Und deswegen schauen wir zurück, bevor wir nach vorne schauen. Wir schauen zurück auf das Kommen des Königs, der eingelaufen ist. Und wenn der König eingelaufen ist in die Welt, in der du lebst, heute, in der du dein Leben vor dich herlebst, dann kann sich dein Leben dadurch nicht unverändert so weiterentwickeln. Wenn das Reich Gottes unter uns ist, braucht es eine Reaktion. Deswegen war Johannes also so groß. Okay? Aber Jesus sagt, für uns, die wir heute nach Johannes leben, nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, gibt es noch eine Größe, die größer ist. Jesus sagt, der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als Johannes. Okay, also wenn Johannes so groß war und solche großen Nachrichten ankündigen konnte, wie kann es dann sein, dass es jemand gibt, der noch größer ist als er? Was macht diese Größe aus? Wenn so unbedeutende kleine Leute wie du und ich es sind, deren Leben alles in allem relativ unbedeutend im Großen und Ganzen sind, wenn wir Teil werden dürfen von Gottes Reich, das ist es, was wirkliche Größe ausmacht. Denn Jesus sagt, jetzt sind wir auf der anderen Seite dieser ganzen Kehrtwende und jetzt können wir in das Reich Gottes kommen, egal woher wir kommen, egal wie ausgestoßen wir vielleicht von der Gesellschaft sind und egal wie weit wir von Gott entfernt sind, jetzt können wir nahe kommen und Teil von Gottes Reich werden. Und das bedeutet es, was wirkliche Größe ist. Und wenn das wirkliche Größe ausmacht, dass wir Teil von Gottes Reich sein dürfen, wenn es wirklich wahr ist, sollte dann nicht unsere ganze Lebensorientierung, unser Herzensverlangen, unsere Ressourcen, unsere Aufmerksamkeit, alles, was wir haben, alle Kräfte, die wir haben, sollten sie nicht gebündelt werden in Ausrichtung auf dieses Reich? Welche Realität könnte für unser Leben noch bedeutender, noch gewichtiger sein, als dass Gottes Reich hier ist, in Jesus, und dass wir auf der anderen Seite dieser ganzen Kehrtwende leben dürfen? Sollte deine ganze Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet sein? Und Johannes gibt uns selber dafür ein so gutes Vorbild. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium wird er einmal verglichen mit einem Brautzeugen. Einem Brautzeugen auf einer Hochzeit. Was macht ein Brautzeuge? Ja, er unterstützt den Bräutigam. Verweist ein Brautzeuge bei der Hochzeit angemessenerweise auf sich selbst? Nein, wir sehen alle, das geht sehr schief, wenn der Brautzeuge sich am Tag der Hochzeit sozusagen die Show für sich selbst stiehlt. Ganz, ganz, ganz böses Ende. Okay? Der Brautzeuge ist dafür da, den Bräutigam zu unterstützen und auf den Bräutigam zu verweisen und seine Freude daran zu finden, was der Bräutigam erleben darf an diesem Tag. Und so ist es mit Johannes. Er sagt, ich bin nur der Brautzeuge, der auf den Größeren, auf Jesus, den Bräutigam verweist. Und ich stehle ihm nicht die Show. Ich kann mich klein machen. Wenn ich die Größe Jesu kenne, dann kann ich mich getrost klein machen. Und so ist es auch in unserem Leben. So gibt uns Johannes hier ein gutes Vorbild. Je tiefer du in Gottes Reich und in Jesus hineingezogen wirst, sollte sich dann deine Welt nicht mehr und mehr um ihn drehen. Sollte sich deine Welt nicht viel mehr um Gottes Reich drehen, als um alles andere. Und dieses Reich bringt eine Entscheidungsstunde. Das sehen wir in Vorbereitung schon in diesen ersten zwei Punkten. Aber jetzt in unserem dritten Punkt widmen wir uns dem. Jesus fordert eine Entscheidung. Wie reagierten die Leute auf Johannes und seine Botschaft von Gottes nahem Reich? Das sehen wir in diesem letzten Abschnitt und es ist ein genialer Abschnitt. Schaut nochmal auf den Text. In Vers 29 und 30 finden wir zwei Reaktionen. Jesus sagt, die Leute haben entweder so oder so reagiert. Zwei Gruppen. Einmal das normale Volk plus die sogenannten Zöllner. Okay, also sehr inklusiv das Volk im breiten Sinne und die Zöllner. Vor einigen Wochen haben wir schon über die Zöllner gelernt. Die waren eine ausgestoßene Gruppe, ja, also eine als korrupt geltende Gruppe in der Gesellschaft damals. Eine Art von Mensch, von der sich auf einmal alle einig waren, die dürfen wir ausgrenzen. Okay? Legitim, die können wir ausgrenzen. Die sind so verkommen, es ist okay, sie auszugrenzen. Die waren korrupt. Das waren die Zöllner, aber was taten die Zöllner? Jesus sagt, sie haben Gott Recht gegeben. Und es ist eine erstaunliche Redewendung hier. Sie haben Gott Recht gegeben. Buchstäblich, sie haben Gott gerechtfertigt. Also sie haben Gott Recht gegeben. Als Gott Umkehr forderte, in anderen Worten, haben sie gesagt, Gott, du hast Recht. Dein Urteil über mich und über mein Leben ist richtig. Ich unterwerfe mich diesem Urteil an alle Kinder von uns. Es gibt viele große Kinder hier, okay, und manche kleineren Kinder, manche sehr, sehr kleinen. Aber denk mal als Kinder von euren Eltern, wenn du weißt, dass deine Eltern Recht haben in einer Sache, wenn du weißt, dass du vielleicht deine eigene Meinung hast und sie noch irgendwie verteidigen willst, aber du weißt eigentlich, deine Eltern haben Recht. Du weißt, deine Eltern haben Recht. Was machst du dann? Was ist weise zu tun in dieser Situation? Du beugst dich dem Urteil deiner Eltern. Du sagst, Wir folgen deiner Spur, Mama und Papa. Warum? Weil es Sinn ergibt. Weil ich weiß, dass deine Variante hier die richtige ist. Okay? Und so war es mit den Leuten damals. Sie reagierten auf Gottes Botschaft, indem sie gesagt haben, ja, was du sagst, Gott, ist wahr. Was du sagst, ist wahr. Das war die eine Reaktion. Und es kam von denen, die am weitesten weg waren von allem, was religiös als religiös galt. Und dann gab es die zweite Reaktion, die aus der Mitte der religiösen Elite kam. Von denen, die es hätten besser wissen sollen. In Vers 30, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die tief Religiösen. Und was haben sie gemacht? Sie verwarfen Gottes Ratschluss. Das genaue Gegenteil. Die einen haben Gott Recht gegeben und die anderen haben gesagt, Gott, nein, danke. Und letztlich sind das die einzigen zwei Optionen. Jesus sagt hier nicht, dass es eine dritte gab, sondern entweder sie haben Gott Recht gegeben oder nicht. Entweder du widersprichst Gott oder du stimmst ihm zu mit dem, was er über dein Leben sagt. Jesus vergleicht dann diese Generation, also diese negative Reaktion in Vers 32 mit nörgelnden Kindern. Habt ihr vielleicht bemerkt? Interessantes Gleichnis. Er sagt, wir haben euch gepfiffen. Das sind so Kinder, die auf Marktplätzen spielen und sie sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Um es kurz zu machen, niemand macht es euch recht. Niemand kann es euch recht machen. Kennt ihr das? Vielleicht bei Kindern, ja, es passiert immer wieder, passiert manchmal. Egal, was man macht, kann es dir nicht recht machen. Okay, aber wir sind auch als Erwachsene manchmal so, ich will irgendwas und alles, was mir angeboten wird, ich habe immer irgendwie einen Grund zu sagen, nein. Okay, denk nochmal an den Charakter von Johannes dem Täufer. Er war dieser zähe Prophet in der Wüste. Er ernährte sich sehr einfach. Er verzichtete auf weltliche Güter und predigte Gottes Gericht. Und was hat die religiöse Elite in dem Fall gesagt? Der Typ hat einen Dämon. Zu extrem. Okay, absolut nein. Okay, sie haben gleich eine Kategorie gefunden. Jemand, der so auftritt, keine Option, okay? Nein, danke. Ein Dämon. Krasse Reaktion. Das war die erste Ausrede. Jetzt kommt die zweite Ausrede. Wie war es bei Jesus? Also Johannes der Täufer war ein Typ. Jetzt kommt auf einmal Jesus, der Sohn des Menschen. Und wie hatte Jesus gelebt? Lebte mit Zöllnern, mit Prostituierten, mit Sündern, mit Leuten, die weit weg waren vom religiösen Zentrum des Volkes. Also ganz anders als Johannes der Täufer. Er hat Wein getrunken, Jesus konnte feiern und auf einmal brachte er Gottes Botschaft ganz nah zu den Menschen, von denen die Religiösen dachten, weit auf Distanz gehen. Und was sagen sie da? Das genaue Gegenteil von dem, was Johannes der Täufer sozusagen in diesem Sinne gemacht hat. Er trank Wein, er feierte, anders als Johannes der Täufer. Macht sie das auf einmal offen für das Reich Gottes? Nein. Sie sagen im Prinzip, was für ein ausschweifender Typ. Wie kann man denn sowas machen? Verstößt gegen all unsere religiösen Sensibilitäten. Ausrede Nummer zwei. Man konnte es ihnen nicht recht machen. Diejenigen, die Jesus und sein Reich ablehnten, fanden immer wieder einen Grund dafür. Und das ist die Lehre hier für uns. So ist es auch heute. Unser Herz ist sehr gut darin, Ausreden zu fabrizieren, die uns immer wieder verweigern lassen, dass Jesus der Herr ist. Dass Jesus wirklich der Herr ist. Ausreden, die uns rechtfertigen sollen, indem wir Jesus nicht als König anerkennen. Wir verwerfen Gott auf die Weise, die sich gerade anbietet. Seht ihr das bei den zwei Gruppen oder bei den zwei Reaktionen auf Johannes einmal und dann auf Jesus? Wir finden die Variante, die uns die Rechtfertigung scheinbar gibt, Jesus auf Distanz zu halten. Heute gibt es vielleicht, sagen wir mal, eine skeptische und progressive Variante, die vielleicht so klingt. Einen Menschen Jesus als Gott anzuerkennen? Auf keinen Fall. Mich einem richtenden Gott beugen? Wie altmodisch. Jesu Sexualmoral? Ganz bestimmt nicht. Mich selber aufgeben, um in Jesus Leben zu finden, indem ich mein Kreuz auf mich nehmen und ihm nachfolgen. Ich halte lieber an meiner Selbstbestimmung fest. Ja, das ist die eine Variante, wie wir Jesus ablehnen können. Aber es gibt auch noch eine andere. Nennen wir es mal vielleicht die gutmenschliche, moralische Variante. Ich soll mich Leuten öffnen, die schräg, verkommen und fragwürdig sind? die meine religiöse Bequemlichkeit unter Kompromiss stellen? Ziemlich unangemessen. Geht mir gegen den Strich. Oder ich soll wirklich glauben, dass ich durch meine Sünde auf einer Stufe stehe mit den Leuten. Ich soll anerkennen, dass ich so tief gefallen bin, dass nur Gottes freie Vergebung mich retten kann und dass ich nicht mich selber irgendwie dazu bringen kann. Das nimmt mir meine Kontrolle. Dafür bin ich nicht bereit. Ich soll glauben, dass ich nichts zu meiner Erlösung beitragen kann und dass ein blutiges Kreuz mich am Ende, im letzten Tag retten wird. Klingt sehr anstößig. Ne, seht ihr, egal wie die Menschen Ausreden finden, es ist immer dasselbe. Am Ende, wer steht auf der richtigen Seite? Wir. Es ist wie mit den Kindern auf dem Marktplatz, denen man es nicht recht machen kann. Aber in Vers 35 lesen wir von anderen Kindern und die werden Kinder der Weisheit genannt. Und diese stehen auf der anderen Seite. Kinder der Weisheit sind letztlich Kinder Gottes. Diese Leute haben in Jesus die Antwort gehört und haben sie angenommen. Sie gaben Gott Recht. Oder in den Worten von Vers 23, Entschuldigung, sie nehmen an Jesus keinen Anstoß. Sie nehmen an Jesus keinen Anstoß. Glückselig, der an ihm keinen Anstoß nimmt. Also wir begannen diese Predigt mit Fragen. Und wir sprachen über die wichtigste Frage überhaupt. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Und Johannes fragt Jesus, bist du es wirklich? Bist du wirklich der Kommende? Wenn wir diese Frage zu Jesus bringen, dann dürfen wir mit guten Gründen hoffen, dass er uns eine Antwort gibt. Dass wir in ihm die Antwort finden. In seinem ganzen Leben, in seinem Sterben und dann in seinem einzigartigen triumphalen Auferstehen aus den Toten. Er ist die Antwort. Aber das wirft die Frage auf, die ich an dich richten möchte. Wirst du an deinen Ausreden festhalten? Oder wirst du deine Ausreden fallen lassen? Alle Ausreden einfach fallen lassen und Jesus nachfolgen. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser himmlischer Vater, wir hören mit Staunen und Wundern und mit Ehrfurcht dein Wort. Und wir danken dir, dass du in Jesus Christus die Antwort gegeben hast, die unser Leben und die diese Welt verändert. Und wir beten, egal wo wir heute Morgen stehen, dass du dieses Werk der Veränderung zu deiner Ehre an uns auch tust, dass du in unsere Fragen sprichst und dass du Jesus unsere Antwort sein lässt. In seinem Namen.